HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Er ist Journalist und Buchautor. Er schreibt über Geschichte, Natur und Gesellschaft. Am liebsten folgt Dirk Liesemer Spuren. Er hat auf der ganzen Welt recherchiert. Zwischen Tunesien und Sibirien, Montenegro, Ruanda, in der Ukraine, in Ghana oder Kroatien. Manchmal erfindet er einfach auch Themen, so wie vor 2 Jahren die Phantominseln. Ganz wahr sind die Geschichten in seinem neuesten Buch Aufstand der Matrosen. Anhand von zahlreichen Stimmen und Zeitzeugen entwirft er das Tagebuch einer Revolution. 2 Wochen im Herbst 1918, die Deutschland für immer veränderten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dirk Liesemer, das viel Revolutionäres verspricht, aber nicht nur um Revolution gehen soll. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Ihr Vater war Seefahrer. Sind Ihnen deshalb die Matrosen besonders nah?
Nein, das war tatsächlich eine andere Herausforderung. Mein Vater war einige Jahre lang Seefahrer in der Südsee, unter anderem für den Präsidenten von Guam, ohne dass er eine Aufenthaltsgenehmigung hatte. Er hat aber auch viele andere Sachen gemacht. Er war Minenarbeiter in Australien, in Cooper Pedy. Er ist früh ausgebrochen von zu Hause aus Paderborn und mit dem Fahrrad bis ins wilde Kurdistan gefahren, wie eine Zeitung damals schrieb. Es war ein Abenteurer und er war später dann, als wir Kinder geboren wurden und er die Familie gegründet hatte, Antiquitätenhändler.
Das also, klingt wie eine Geschichte, die sich ausdenken hätten können, aber die ist wahr.
Die ist wahr, ja.
Und dieses Gen hat er Ihnen dann mitgegeben, dieses Entdecker-Gen?
Ja, das Gen fürs Entdecken vielleicht und vor allem auch fürs Geschichten erzählen, auch wenn ich jemand bin, der auch gerne, sehr gerne zuhört.
Hat er Ihnen ganz viele Geschichten erzählt dann aus Guam und aus anderen Südsee-Ecken der Welt?
Ja, tatsächlich. Und er ist leider sehr früh gestorben, 89 schon, da war ich 11, 12. Und ich habe mich dann später mal aufgemacht und überlegt, wo diese Geschichten gespielt haben könnten. Und dabei bin ich auf das Thema, mein erstes Buch, Die Phantominseln, gestoßen, weil ich einige Orte, an denen er gewesen sein will, nicht mehr rekonstruieren konnte.
Über die Phantominseln will ich gern gleich mit Ihnen reden, aber die Revolution drängt sich nach vorne. Wir reden über eine Revolution, über den Aufstand der Matrosen, Ihr aktuelles Buch, eine Revolution in Deutschland, dem Land, in dem man eine Bahnsteigkarte löst, bevor man den Bahnsteig stürmt. Das hat Lenin gesagt. Ist das nicht ein Widerspruch?
Die Deutschen hatten eine Revolution im Jahre 1848, die ist nach einigen Monaten oder nach einiger Zeit jedenfalls gescheitert. Es gab durchaus eine gewisse Revolutionserfahrung. Es gab aber auch, und insofern stimmt dieser Satz natürlich schon, eine Autoritätsgläubigkeit. Heinrich Mann hat das in seinem Buch Der Untertan ja wunderbar beschrieben. Also es gab eine Ambivalenz. Es gab sowohl die Aufsässigen, die Revolutionäre, die auch lange schon davon geträumt haben, als auch diejenigen, die halt eher biedermeierlich lebten.
Es ist ja vielleicht gar nicht so bekannt, dass die Revolution 1918 von den Matrosen ausging. Ist das etwas, was Sie entdeckt haben oder was wir einfach nicht wissen, weil es nicht so beigebracht wird?
Es ist nicht mehr so im kollektiven Gedächtnis verhaftet, was natürlich viel damit zu tun hat, dass unser Gedächtnis durch die Jahre, die darauf folgten, durch die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, durch die Verbrechen der Nationalsozialisten, die Shoah übertüncht ist gewissermaßen oder überdeckt ist. Und wir entdecken jetzt erst nach und nach die Zeit davor, die Weimarer Republik, aber auch den Ersten Weltkrieg und die Zeit von Kaiser Wilhelm wieder. Ich habe mich tatsächlich erst während der Recherche wieder daran erinnert, dass ich schon in der Schule von der Matrosenrevolution gehört habe. Aber da hieß es ja allgemein, die Matrosen haben in Wilhelmshaven und Kiel einen Aufstand gemacht und von dort aus die Revolution ins Land getragen. Und genau dieses ins Land getragen fand ich immer sehr abstrakt und dem wollte ich jetzt mal genauer nachgehen. Und deswegen habe ich mich dem Thema gewidmet.
Wie schwer war das, diesen Spuren zu folgen, ins Land, vom Wasser?
Ich hatte erst die Vorstellung, dass es 5, 6 Tagebücher geben würde oder Memoiren geben würde oder ausführliche Interviews geben würde mit Matrosen, die dann später erstellt worden sind, die man gewissermaßen konsultieren kann und an denen man sich entlanghangeln kann. Bei immerhin 30 bis 40.000 Matrosen dachte ich, sollte es da was geben. Es gibt tatsächlich sehr wenig. Es gibt ein Tagebuch von Richard Stumpf, der auch sehr ausführlich geschrieben hat, in den letzten Tagen allerdings nicht mehr so und der halt in Wilhelmshaven geblieben ist. Und es gibt ein anderes Tagebuch, was ziemlich unbekannt ist, weil es nur in der Marineschule in Mürwik liegt, von einem Matrosen, Karl-Richard Linke, der zur Zeit des Matrosenaufstandes im Gefängnis in Rendsburg eingesperrt war. Also es gibt da relativ wenig. Das Spannende ist aber, dass man in vielen Tagebüchern von sehr bekannten Leuten wie Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Alfred Döblin immer wieder auch Verweise auf die Matrosen findet. Und die haben beobachtet, wie die Matrosen tatsächlich dann in München aufgetaucht sind, in Berlin aufgetaucht sind, im Elsass aufgetaucht sind oder auch in Frankfurt aufgetaucht sind.
Ich fand das auch ganz spannend, so als jemand, der sich jetzt nicht so mit dieser Thematik intensiv beschäftigt beschäftigt hat, welche Namen einem da begegnen bei ihrem Tagebuch einer Revolution, bei diesem Aufstand der Matrosen. Also Ringelnatz ist nicht nur der humorvolle Dichter, sondern ein Leutnant zur See, aber einer von den Guten. Thomas Mann skizziert immer wieder, was ihm so zufliegt, was er so erfährt. Wir hören was über Karl Valentin oder Erich Mühsam, Max Weber, große Köpfe. Was wollten diese Matrosen? Wollten die einfach kein Fischfutter mehr sein oder wollten die wirklich ein anderes Deutschland und wollten die wirklich eine Revolution?
Also zuerst wollten die vor allem nicht Fischfutter werden. Es war klar, dass der Krieg verloren ist. Das hatte der Generalstab auch bereits zugegeben und die Regierung mit Friedensverhandlungen beauftragt. Das war vielen damals natürlich noch unbekannt, weil das im Geheimen lief. Aber es war abzusehen, dass das Deutschland diesen Krieg nicht mehr würde gewinnen können. Die Front war zwar nicht zerbrochen, aber doch überall auf dem Rückmarsch. Und dann kam auf einmal der Befehl, England anzugreifen. Auch wenn die Matrosen denen das so nicht gleich kommuniziert worden ist, wussten sie doch, da ist was Größeres dahinter. Und das hat keiner eingesehen und die wollten nicht gleich die andere Republik, sondern vor allem nicht sterben.
Aber es brodelte doch überall in Deutschland. Es brodelte ja nicht nur in Wilhelmshaven, es brodelte ja bis nach München, in Berlin, überall. Es brodelte bei den Sozialdemokraten und auch beim Kaiser und bei einer Diskussion um seine Abdankung. Also es war ja rundum irgendwie Aufruhr, oder?
Es war überall Aufruhr und es war auch seit einer ganzen Zeit schon Aufruhr. Und zwar schon seit dem Sommer 1917. Das war das erste Mal, dass die Matrosen keinen Aufstand gewagt hatten, aber einen Protestzug veranstaltet hatten und dass das erste Mal jemand Frieden eingefordert hat in Wilhelmshaven. Und es gab im Januar 1918 landesweite Proteste der Arbeiter. Hunderttausende waren auf den Straßen und zwar in Berlin, in München, in Bremen, in Hamburg. Das war absolut der Fall. Der Kaiser selbst war ja auch isoliert wieder vom Militär. Die haben ihre eigenen Spielchen gemacht. Der Kaiser wollte partout nicht zurücktreten. Sein Sohn hat es auch überhaupt nicht eingesehen. Der hatte noch kurz vor Ende gefragt, ob denn die paar Matrosen immer noch nicht an die Wand gestellt seien. Also die Deutschen hatten sich damals in viele Subgruppen organisiert und langsam fing auch der Kampf gegeneinander an und der wurde auch immer brutaler.
Und über die Parallelen zu heute können wir nachher auch noch reden, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Es gab auch einen König in Bayern noch.
Es gab einen König in Bayern noch, aber auch in Braunschweig gab es noch einen König und an vielen anderen Orten gab es Adelige, die doch eine erhebliche Macht haben. Und das ist eben der große Bruch in der Geschichte. Und deswegen würde ich auch argumentieren, dass es durchaus eine Revolution war, die ja heute kaum mehr als Revolution wahrgenommen wird, weil es ein großer Bruch mit den langen monarchischen und Adelstraditionen gab und weil zum ersten Mal tatsächlich eine Demokratie auf deutschem Boden Fuß fassen konnte.
Also man wollte schon eine Demokratie haben.
Die wollten eine Demokratie haben. Andererseits ein Friedrich Ebert, der damals ja in einer sehr machtvollen Position war, hat noch bis ganz zum Ende gesagt, dem Prinz Max von Baden angeboten, ob er denn nicht Statthalter der Monarchie bleiben wolle, bis man einen neuen Monarchen bzw. Kaiser gefunden hat. Und das war eines dieser Zitate, die waren für mich eigentlich unvorstellbar.
Aufstand der Matrosen, Tagebuch einer Revolution, liest sich wie ein Krimi, finde ich. Wir reden gleich weiter im Doppelkopf über diese Spurensuche. Sie haben mir eben erzählt, Herr Liesemann, dass die Spurensuche nach den 4 Musiktiteln für Sie auch ganz schön kompliziert war. Womit fangen wir denn an?
Wir fangen an mit Imik Simik von Hindi Sara, einer marokkanisch-französischen Sängerin, die gerne auf Englisch oder in einer Berbersprache singt und das auch gerne wie in diesem Titel einmal miteinander vermischt.
Sie ist ein Geheimtipp. Wie sind Sie auf sie gestoßen?
Im Plattenladen durch Zufall. Ich bin tatsächlich noch relativ oldschool. Ich habe zwar keine Platten, aber doch CDs und hänge auch da dran.
Und Sie hören dann auch sich im Plattenladen mal was an oder so?
Ja, stundenlang.
Please open the door and let me in till we can forget all. Just you and me forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Dirk Liesemer und Daniela Baumeister. Dirk Liesemer ist ein Spurensucher und in diesem Kontext hat er auch diese Musik mitgebracht und gefunden von Hindi Sarah, einer wunderbaren Sängerin, wie ich finde. Spurensucher, das ist eins von unseren Themen, weil sie ja nicht nur diesen Aufstand der Matrosen 1:1 dokumentieren in Tagebuchnotizen oder in Aufzeichnungen, die sie gefunden haben beim Spurensuchen, sondern sie machen das eigentlich generell. Was ist für sie so spannend bei der Sucherei, die nachher in ihren Texten endet?
Also ich bilde mir ja mittlerweile ein, dass es gar kein Suchen mehr ist, sondern das, was ich eigentlich will, ist Finden. Es gibt diesen schönen Begriff Serendipität oder Serendipity, das heißt absichtsloses Stöbern und man entdeckt auf einmal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, aber von denen man fasziniert ist und da, wo man das Gefühl hat, da sollte man mal weitersuchen. Und dann beginnt tatsächlich eine, naja, mehr oder weniger strategisch angelegte Recherche.
Das heißt, Sie lassen sich auch gerne mal treiben und warten auf das Unerwartete?
Ja, permanent. Dann lässt man sich auch eher noch überraschen. Also diesen Moment der Überraschung, den suche ich.
Und wie äußert der sich dann? Wie merken Sie das?
Das sind dann tatsächlich Dinge, da wo man schon mal vielleicht irgendwie davon gehört hat oder sie sich zumindest vorstellen konnte und dann, ich weiß gar nicht, irgendwas passiert. Die Aufmerksamkeit steigert sich auf einmal und man hat das Gefühl, man hat tatsächlich irgendetwas entdeckt. So wie vielleicht früher die Goldsucher in Alaska einen kleinen Krümel entdeckt haben und das Gefühl hatten, da ist noch mehr. Und so ähnlich fühlt sich das für mich an.
Sie haben zum Beispiel eine Geschichte aufgeschrieben eines Panzersoldaten nach dem Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR im Sommer 1941. Den haben Sie noch gefunden?
Es gab Tagebücher, die ich dann gefunden hatte. Und an diesen Tagebüchern habe ich mich entlang gehangelt. Den Mann habe ich selbst nicht mehr gefunden. Der war tot, aber ich habe später noch seine Frau gesprochen. Und ich war 70 Jahre nach dem Überfall, nach dem Unternehmen Barbarossa, war ich an den Orten, an denen er damals in dem Sommer 1941 in der Ukraine war. Und es war ja ein Sommer, der für die deutschen Soldaten noch sehr euphorisch war. Es war ein herrliches Wetter, man hat sehr schnelle Raumgewinne erzielen können. Und ich war genau an den Orten, an denen er auch war und habe Leute gesprochen, die ihn zwar nicht kannten, die sich aber noch an den Vormarsch der deutschen Soldaten erinnern konnten. Und es waren Zeitzeugen, die zum Teil noch nie darüber gesprochen hatten, weil diese ersten Monate in der Sowjetunion, die waren verfemt, man sprach nicht darüber. Es war peinlich und die Leute selbst haben zum Teil nie mit ihren Kindern darüber gesprochen und dann sich einem deutschen Reporter geöffnet.
Das ist auch eine sehr berührende Geschichte.
Ja, das war für mich im Grunde die Geschichte, bei der ich am meisten gelernt habe und die für mich am emotionalsten war und weil man auch sehr unterschiedliche Leute kennengelernt hat. Also da war das jüdische Mädchen, das monatelang oder fast jahrelang unterirdisch in irgendeinem Erdloch lebte. Da war aber auch Leute, die sich der SS angeschlossen hatten und die auch damit noch nicht abgeschlossen hatten, die in langen Briefen aus der Zeit vorlasen und es hätte übersetzt werden müssen für mich. Aber das war so eine Dringlichkeit für diese Personen, darüber ein Zeugnis abzulegen, dass das in diesem Fall der Person sogar völlig egal war, ob der Reporter jetzt was versteht oder nicht.
Was haben Sie gelernt?
Also, dass man über Geschichte auch immer wieder sprechen muss. Dass es für die Leute selbst wichtig ist und dass es auch wichtig ist, um zu verstehen, wo die heutige Gesellschaft im Grunde steht. Warum auch plötzlich sowas wie die AfD wieder aufkommen kann. Ich kann Ihnen da jetzt keine Erklärung so ad hoc anbieten. Es wird auch nicht die eine Erklärung dafür geben. Aber dass es immer gewissermaßen Gefühlsstaus gibt. Und dass es gut ist, wenn man weiß, dass es die gibt und wo es die gibt und wie man damit auch umgehen kann.
Es gibt damals wie heute einige politische und gesellschaftliche Strömungen, die nicht so ganz zu erklären sind. Gab es denn damals Tendenzen, die es auch heute gibt?
Geschichte kann man zwar natürlich nicht 1:1 übertragen, auch wenn das zurzeit ganz gerne gemacht wird, aber man kann eine ganze Menge Parallelen entdecken. Also die AfD lebt ganz stark von Gerüchten und verbreitet Gerüchte und verbreitet Fake News und auch Gerüchte waren damals 1918 ganz stark in Deutschland verbreitet. Man wusste vieles nicht und die Freikorps, gerade die Rechten, haben sich auf viele Gerüchte gestützt und dadurch kam es dann im Grunde zu einer bürgerkriegsähnlichen Situation.
Zum Beispiel, was haben die denn erzählt?
Also die Gerüchte gab es auf beiden Seiten. Es gab es auch bei den Revolutionären. Die Revolutionäre hatten beispielsweise Angst, dass sich die Offiziere an ihnen rächen könnten, wobei man relativ schnell entdeckt hat, dass das nicht der Fall war. Und die Revolutionäre selbst haben auch jedenfalls am Anfang keine Gewalt ausgeübt. Bei den Rechten war es aber ganz schnell so, dass sie an das Gerücht geglaubt haben, dass die Linken, die Revolutionäre, einen ganz anderen Staat haben wollen, dass es da um Enteignungen geht. Und das wurde tatsächlich nie durchgeführt.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Gerüchte so gut funktionieren, warum Fake News so gut funktionieren und warum es tatsächlich ab und zu zutrifft, dass wenn etwas oft genug wiederholt wird, dass es dann geglaubt wird?
Also Fake News und Gerüchte funktionieren vor allem dann, wenn die Medien versagen. Und es gab damals ja kaum Berichterstattung. Zum einen, weil die Zeitungen zensiert worden sind, weil es auch noch nicht so viele Korrespondenten gab. Und von daher konnten sich sehr schnell Gerüchte ausbreiten. Zudem war auch eine erhebliche Unsicherheit und Angst verbreitet. Also niemand wusste, was jetzt genau passieren würde. Niemand wusste, was aus Deutschland wird. Und in so einer Situation können sich Gerüchte sehr schnell verbreiten.
Aber heute haben wir doch funktionierende Medien.
Heute haben wir funktionierende Medien, denen von einem gewissen Teil der Gesellschaft, eben von der AfD-Wählerschaft und auch von den AfD, großes Misstrauen entgegengebracht wird.
Dirk Liesemer, kommen wir zurück zu Ihren tatsächlichen Spurensuchen. Sie sind auch viel in Afrika unterwegs. Welche Geschichten suchen Sie da, beziehungsweise welche Geschichten haben Sie da schon gefunden?
Das waren sehr unterschiedlich. Ich war in Ruanda, in Kenia, in Ghana habe ich beispielsweise mit jemandem gesprochen, eine größere Geschichte gemacht, der dreimal aus dem Land geflohen ist, dreimal versucht hat, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, zweimal fast ertrunken wäre, beim dritten Mal gerettet worden ist, dann aber von Italien aus wieder zurückgeführt wurde nach Ghana und in Ghana heute eine Organisation gegründet hat, unterstützt von deutschen Stiftungen und Organisationen, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie besser im Land bleiben und bei all den Widrigkeiten, die es in Ghana auch gibt, lieber versuchen sollen, dort ein Leben aufzubauen, selbst wenn am Ende nicht viel dabei rumkommt, aber sie überleben und sie können Familien gründen und sie haben ein Leben.
Ist es auch bei Ihnen so ein bisschen was, wenn man mit anderen Augen auf die Welt schaut, dass die Welt vielleicht auch ein bisschen besser wird, wenn man es dann aufschreibt?
Also ich habe tatsächlich nicht den Anspruch, das wäre zu viel zu sagen, aber ich glaube schon, dass meine Arbeit einen Sinn macht und dass es wichtig ist, diese Themen zu machen und dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Vielleicht nicht, um die Welt besser zu machen, das können wir Journalisten nicht, aber indem wir bestimmte Geschichten erzählen und die verbreiten und was dann damit genau passiert, das ist dann auch nicht mehr in unserer Hand.
Aber gut, dass sie verbreitet werden und dass es die Foren gibt, in denen man sie noch verbreiten kann.
Ja, genau. Und das ist die, ich denke, dass es die auch weiterhin geben wird. Wir haben in den letzten Jahren viel über Qualitätsjournalismus gesprochen und dass dieser Qualitätsjournalismus bedroht ist. Es gibt ihn weiterhin und es ist für eine demokratische Gesellschaft ist er absolut notwendig.
Sie sind Mitglied bei Freischreiber und bei Journalists Network. Das sind Organisationen, die sich um freie Autoren kümmern und auch darum, dass sie eben frei schreiben können und veröffentlicht werden. Was machen Sie da genau?
Bei Journalist Network war ich einige Jahre Mitglied im Vorstand und ich bin jetzt im Beirat. Und Journalist Network widmet sich nicht nur an freie Journalisten, sondern an die jungen Journalisten grundsätzlich. Und wir wollen den Auslandsjournalismus fördern. Das heißt, wir organisieren Reisen in Länder, in die man mal nicht mal so eben reisen kann, vor allem als junger Journalist. Mhm. Nicht, weil man die Sprache nicht spricht, weil man sich dort nicht auskennt, vielleicht auch, weil man sich nicht hintraut, weil man auch die Kontakte, wenn man als junger Journalist beispielsweise in die Mongolei reist, bekommt man nicht mal so eben Kontakte mit Regierungsmitgliedern, weil es eben eine großartige Art der Fortbildung ist und weil viele Medienunternehmen das einfach nicht leisten können. Da füllen wir eine Lücke, die entstanden ist oder die es vielleicht so auch noch nicht gegeben hat.
Wie sind denn überhaupt die Bedingungen für freie Autoren?
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass jeder freie Journalist sein eigenes Geschäftsmodell hat und im Grunde ein großer Einzelkämpfer ist. Und die Interessen, die man gemeinsam hat, die muss man erstmal organisiert bekommen. Und deswegen hat sich vor 10 Jahren ein Verband namens Freischreiber gegründet, der jetzt dieser Tage 10-jähriges Jubiläum feiert in Berlin. Und wir haben überlegt, was sind die gemeinsamen Interessen und wie können wir unsere Lage verbessern. Wir haben dazu unter anderem einen Code of Fairness entwickelt, in dem wir uns genau vorstellen und aufgeschrieben haben, 10 Punkte, wie wir uns den Umgang mit Redaktionen wünschen. Die Redaktionen haben erstmal gar nicht darauf reagiert, mittlerweile haben einige unterschrieben. Dann haben wir ein Werkzeug entwickelt, das heißt wasjournalistenverdienen.de. Das ist eine Internetseite im Netz, die ist dieser Tage freigeschaltet worden. Da kann man als freier Journalist sehen, was andere freie Journalisten in einem bestimmten Medium verdienen. Und das hilft einfach bei Honorarverhandlungen beziehungsweise um den Markt besser einschätzen zu können. Und es gibt einen berüchtigten Himmel- und Höllepreis, den Himmelpreis für die Redaktion, die beste Redaktion, also im Hinblick auf den Umgang mit freien Journalisten. Der kommt durchaus ganz gut an bei den Redaktionen und wie man sich vorstellen kann, ist der Höllepreis nicht ganz so begehrt und der muss dann schon mal Redaktionen hinterhergetragen werden.
Wie ist es überhaupt mit den Möglichkeiten noch zu veröffentlichen in Zeiten, in denen Zeitungen verkauft werden und Redakteure entlassen und Honorare gekürzt und Radio- und Fernsehprogramme sich auch nach der Quote richten?
Es ist eigentlich sehr gut. Man kann überall veröffentlichen. Mhm. Es ist halt die Frage, wie viel man damit verdient. Ja. Und da muss man halt sehr genau schauen. Also von Tageszeitungen halte ich mich leider mittlerweile völlig fern, weil da einfach sehr schlecht gezahlt wird. Im Hörfunk kann ich jetzt nicht genau einschätzen, weil ich Printjournalist bin, also schreibe. Ich glaube, das ist allerdings relativ stabil. Und der Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt leidet insgesamt unter einem Auflagenschwund, unter einem Abonnentenschwund und darüber hinaus auch noch unter dem Schwund von Anzeigen. Und der wird von mehreren Seiten attackiert. Allerdings, denke ich, entstehen da auch gerade neue Geschäftsmodelle. Und die Verlage fangen jetzt endlich an. Ne? Und endlich gibt es diese Tools, um im Internet tatsächlich auch das eigene Geschäftsmodell zu monetarisieren.
Und über allem steht die Unabhängigkeit.
Für den freien Journalisten steht überall die Unabhängigkeit, die er immer wieder erkämpfen muss, die auch immer wieder eingefordert wird. Auch der Verband Freischreiber fordert seine Mitglieder auf, klar zwischen PR-Aufträgen und zwischen Journalismus zu trennen. Also ich kann nicht über ein Thema schreiben, bei dem ich auch PR mache. Ich selbst mache eigentlich kaum PR oder fast keine PR. Bei anderen sind es andere Verhältnisse. Aber ich kann nicht beispielsweise über ein Institut schreiben, für das ich auch sonst Broschüren erstelle.
Hören Sie eigentlich Musik beim Schreiben, Herr Liesemann?
Das höre ich, wenn ein Text sehr weit fortgeschritten ist. Und dann brauche ich das auch, um in einen Flow reinzukommen und um mich dann tatsächlich zu entspannen. Und es war bei dem Aufstand der Matrosen so und bei dem Phantominselbuch war das so, dass ich am Ende dann tatsächlich die letzten 2-3 Wochen am Stück Musik gehört habe.
Unter anderem Neues von Lenny Kravitz. Der Mann ist wieder da oder immer noch?
Ja, immer wieder. Also er verfolgt mich seit 25 Jahren. Ich finde ihn großartig und ich komme einfach nicht von ihm los. Und auf dem Weg von München nach Frankfurt habe ich sein neues Lied entdeckt und gedacht, das muss hier mit in die Songlist rein.
Der Doppelkopf in H2 Kultur mit dem Autor und Journalisten Dirk Liesemann, der gerade den Aufstand der Matrosen dokumentiert und ein Tagebuch einer Revolution veröffentlicht hat, nämlich der Revolution 1918. Wir kommen nochmal drauf. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie die Bedingungen für freie Autoren sind und wie man sich unabhängig verhält und wie man der Wahrheit auf der Spur bleibt. Der Wahrheit im Gegensatz zu Fake News. Jetzt haben Sie ja eine wunderbare Geschichte geschrieben, die ist nicht wahr, oder? Über Phantominseln.
Beides, sie ist nicht wahr und es stimmt doch alles, was ich da geschrieben habe. Und zwar tauchten jahrhundertelang in den Weltkarten oder in den Seekarten Inseln auf, die es nicht gab und auch nie gegeben hat. Also im Grunde Fake-Inseln, wenn man so will.
Wer ist da wem aufgesessen? Also welcher Forscher hat da ungenau gearbeitet oder haben die auch schon fröhlich vor sich hin erfunden?
Die Inseln kamen zu einer Zeit in die Karten, als sich die Karten selbst erst entwickelt hatten oder entwickelt wurden. Und die Kartografen blieben ja in den meisten Fällen zu Hause. Die sind ja eher selten rumgereist und die waren dann auf die Berichte von den Seefahrern davon abhängig. Und die Seefahrer berichteten halt sehr unterschiedliche Dinge, zumal die Navigationsinstrumente damals noch nicht so klar waren. Es gab aber auch alte Sagen und Mythen, bei denen sich die Kartografen nicht sicher sein konnten, ob es sich dabei um Mythen oder Sagen oder tatsächliche Berichte handelt. Und salopp gesagt, trägt man lieber Dinge in Karten ein, die dann da sind, bevor sie dann irgendwie nicht da sind.
Wem sind Sie da gefolgt?
Das war jetzt nicht die eine Spur. Es sind 30 Phantominseln, von denen ich berichte. Und ich habe dabei versucht, immer wieder neue Geschichten zu entdecken.
Also auch von Leuten, die auch gesucht haben und dann vielleicht auch was erlebt haben auf dem Weg dahin oder
Also es gibt etwa 130.000 bis 180.000 Inseln. Alleine schon, dass man es nicht weiß, wie viele Inseln da draußen tatsächlich sind, deutet darauf hin, dass es noch relatives Terra Incognita ist. Auch wenn man heute natürlich Satellitenbilder hat und es genau abzählen könnte. Indonesien beispielsweise hat 13.670 Inseln. Das muss ja irgendwer inventarisieren. Und dabei sind halt eine ganze Menge Fehler entstanden. Wenn man sucht, stößt man immer wieder auf Inseln, von denen angenommen wurde, dass es sie da draußen geben muss, die es dann aber nicht gab. Und eigentlich spannender als die Geschichte dieser Entdeckungen von den Inseln ist die Geschichte derjenigen, die widerlegen mussten, dass es diese Inseln tatsächlich gab. Und das ist auch ein allgemeingültiger Bezug. Wir Menschen glauben immer, wir haben einen Überblick über die Erde und über unser Wissen und sind nicht so schnell bereit, da Abstriche zu machen oder uns korrigieren zu lassen. Das war jedenfalls meine These. Und dabei stößt man auf eine ganze Menge auch deutscher Namen, die halt versucht haben, diese Inseln und es dann auch erfolgreich geschafft haben, das zu widerlegen, dass es diese Inseln da draußen gibt.
Erzählen Sie doch mal eine der schönsten Inselgeschichten. In Kurzform,
Antilia. Antilia wurde angenommen im 14., 15. Jahrhundert, dass es die Insel geben müsse. Sie soll im Atlantik gelegen haben. Davon berichtete ein venezianischer, war es glaube ich, Intellektueller, der in einem Brief das auch nach Portugal berichtet hatte, wo es ein gewisser Christoph Kolumbus erfahren hat, dass es Antilia geben solle. Für Kolumbus war das ein gutes Argument, um diese Westreise anzugehen. Er wollte ja von der spanischen Halbinsel aus nach China und Japan. Und er hatte die Vorstellung, dass er auf Antilia dann Lebensmittel an Bord nehmen könne und Frischwasser. Und es war auch ein gutes Argument, um seine Geldgeber, also die Könige, davon zu überzeugen, diese Reise zu finanzieren.
Also er ist auch davon ausgegangen, dass sie bewohnt sind, die Inseln.
Davon musste er ausgehen, genau. Da gab es Berichte und die Insel stand eben auch in Karten. Und man glaubt ja gerne an das, was gedruckt ist. Er hat sich dann aufgemacht, er hat nichts gefunden. Er ist aber immer weiter nach Westen vorgedrungen und er hat dann eine Inselgruppe gefunden, die er später die Antillen genannt hat.
Also die gibt es dann doch.
Es gibt sie in gewisser Weise ganz aber doch an anderer Stelle und sie sehen ganz anders aus und es gibt keine Goldpaläste, wie man damals dachte.
Ist es denn was, wo die Forscher noch heute noch aufbrechen sollten, wenn sie sagen, es gibt so viele Inseln, von denen man gar nicht weiß, ob es sie tatsächlich gibt? Also die Spanne ist ja schon enorm groß.
Also die letzte Phantominsel, die entdeckt worden ist, dass es sie nicht gibt, das war 2012, das war Sandy Island im Pazifik und es ist von daher davon auszugehen, dass es heute noch weitere Phantominseln gibt, die in den Karten stehen. Und ich habe auch die These, dass sie in den Karten stehen, damit nichts passiert. Weil man muss sich das mal vorstellen, hinterher wird eine Insel ausgetragen und dann läuft ein Schiff bei Nacht und Nebel auf ein Riff oder auf eine solche Insel, die halt nicht mehr eingetragen ist, unter versicherungstechnischen Gründen. Wer zahlt dann?
Ist diese Suche nach diesen Inseln oder nach der Wahrheitsfindung auch eine ganz menschliche Geschichte von Sinnestäuschung, von Machtgelüsten, von Hochstapelei? Wer hat sich da wie besonders hervorgetan?
Ach, die haben sich alle auf ihre eigene Art und Weise hervorgetan. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte eines zu spät geborenen Entdeckers, der einfach nicht haben konnte, dass er 100, 200 Jahre zu spät geboren worden ist und der sich dann zwei Inseln ausgedacht hat, nach denen sogar die Datumsgrenze im Pazifik dann verändert worden ist. Und er war eigentlich mit einem wirtschaftlichen Auftrag unterwegs und als er dann nach Hause kam, hat die Reise finanziell nichts gebracht. Er musste aber seinem Chef irgendwas berichten und hat ihm dann gesagt, er habe da eine Insel gefunden, die er nach ihm benannt habe. Das hat ihn dann auch nicht davor geschützt, entlassen zu werden. Und er hat in seinen Reiseberichten diese Insel genau ausgemalt und sich dabei auch den älteren Reiseberichten von James Cook und anderen bedient und dann einfach so getan, als würde er noch im Zeitalter eines James Cook leben oder ein Weggefährte von James Cook sein.
Aber die Cooks, Kolumbusse und Magellans, die hatten das Glück, dass sie ihre Träume umsetzen konnten und dass sie tatsächlich was gefunden haben dann.
Die haben eine ganze Menge gefunden, wussten aber auch nicht immer, was sie gefunden haben. Also selbst ein Christoph Kolumbus wusste ja bis zum Ende nicht, dass er Amerika entdeckt hatte und hatte auch andere Vorstellungen und hatte auch die Vorstellung, die damals allgemein üblich war, dass der Globus oder unser Planet ein Drittel kleiner ist. Also die hatten noch gar keine Vorstellung von den Ausmaßen unserer Erde.
Sind Sie auch so ein bisschen wie Ihre Abenteurer?
Ja, wenn ich jetzt eitel wäre, würde ich sagen ja, also ja.
Und verlief eine Suche schon mal im Nichts bei Ihnen? Also auch so wie bei den Inselsuchern?
Tot recherchiert ist ja so ein Schlagwort, was unter Journalisten ganz gängig ist. Also nicht zu lange recherchieren, bevor sich die Geschichte wieder auflöst. Nee, also eigentlich findet man irgendwas immer, aber es will dann nicht unbedingt eine Redaktion einem abkaufen.
Dirk Liesemer, wir kaufen Ihnen Ihre Musik ab. Sie haben lange darüber nachgedacht, was Sie mitbringen. Das ist eine Entdeckung, Soha.
Soha, genau. Und bei Soha war ich nicht nur lange am Überlegen, ob ich sie mitnehme, sondern auch, welches Lied ich einspielen lassen will. Und ich finde die Künstlerin ganz großartig. Sie kommt aus Frankreich und hat 2008 ein Album veröffentlicht. Und ich verstehe nicht, warum dann nichts weiteres kommt.
Ici et d'ailleurs, das heißt so viel wie hier und dort. Also es passt gut zu Ihnen.
Ja, das war mir noch gar nicht klar. Aber
und wir befinden uns in der Rue de la Croix Nivert, hier in diesem Stück. Französische Sängerin Soha, eine Entdeckung, die Dirk Liesemer mitgebracht hat, Autor und Journalist. Ich finde, Soha sollte man öfter hören.
Immer, also bin ich ganz dafür.
2 Wochen, die Deutschland für immer verändert haben, ist ihr aktuelles Thema, der Aufstand der Matrosentagebuch einer Revolution, die jährt sich jetzt zum 100. Mal. Ist es denn wirklich eine Revolution gewesen, 1918, so eine richtige Revolution? Was braucht eine Revolution?
Also aus Sicht der Zeitgenossen wurde das damals auf jeden Fall als Revolution wahrgenommen. Also dann das wurde von allen so kommentiert, das wurde auch von dem Friedrich Ebert so wahrgenommen, das wurde von den Journalisten so wahrgenommen, das wurde auch von den Revolutionären selbst so wahrgenommen. Das wurde sicherlich vor allem auch von Kaiser Wilhelm II. So wahrgenommen, der ja nie wieder in Deutschland aufgetaucht ist.
Er ist dann nach Holland gegangen, hat Blumen gepflanzt oder sowas, ne?
Blumen gepflanzt und Bäume gehackt, was er vorher auch immer gerne gemacht hatte und grantelnd auf Deutschland geschimpft und auf das Deutsche Reich und diese nichtsnutzigen Leute. Er wollte sich später nochmal den Nationalsozialisten an ihn, ist aber tatsächlich nie wieder zurückgekommen.
Es gab jetzt gerade einen Spiegeltitel, warum Revolutionen in Deutschland immer scheitern. Würden Sie das unterschreiben nach Ihrer Spurensuche, nach dem, was Sie beobachtet und aufgeschrieben haben?
Ja, 1848 war ja nicht wirklich eine vollendete Revolution. 1918 war auch keine vollendete Revolution. Es war eine Meuterei, es war ein Aufstand. Der mündete dann auch in der Revolution, aber dafür hätten sich auch, glaube ich, die Besitzverhältnisse im Großen und Ganzen noch stärker ändern müssen. Und wenn die Katastrophe des Hitlerreiches und des Zweiten Weltkrieges nicht gekommen wäre, sondern dann hätte sich dieser Staat vielleicht auf die Dauer behaupten können und dann würde man vielleicht auch von einer Revolution sprechen. 1989 war das eine Revolution, eine friedliche Revolution. Ich denke, ja, ich spreche nicht gern von einer Wende. Das ist ein Begriff, den Egon Krenz gebraucht hat, allerdings auch nicht ganz so unrecht, weil die damalige SED hat sich ja doch in einer Weise verhalten und zumindest keinen Bürgerkrieg angezettelt im Osten. Ich glaube, die Deutschen tun sich vor allem mit der Vorstellung auch schwer, dass wir eine Revolution mal gemacht haben könnten.
Ist es eben auch dieses Zögern, diese Bahnsteigkarte, die man löst, bevor man dann den Bahnsteig stürmt, ist es auch die Angst vor den Folgen, dann dafür einfach gerade stehen zu müssen, für das, was man da angezettelt hat?
Das kommt in dem Buch auch immer wieder stark raus, dass die Revolutionäre selbst auf viel Ordnung geachtet haben, dass denen das ganz wichtig war, dass es einen geordneten Übergang gibt. Also es gab in Hamburg beispielsweise eine Szene, dass Revolutionäre in ein Haus rein sind und dann die Leute dort kontrolliert hatten und bei einem Sozialdemokraten, der dann da in dem Haus war und der befürchtet hatte, dass in Hamburg die Revolution viel zu weit, aus seiner Sicht jedenfalls, viel zu weit nach links ausschlagen könnte. Da wurden dann die Ausweispapiere kontrolliert und es wurde festgestellt, dass die abgelaufen waren und dann wurde er danach gefragt und er selbst konnte es später nicht fassen und lästerte dementsprechend ausführlich natürlich über die Revolutionäre ab.
Sie haben Norbert Lammert gewonnen fürs Vorwort. Er hat ein sehr schönes Vorwort geschrieben, wie ich finde. Und da steht unter anderem, mit diesen Stimmen wird eine kurze Zeitspanne lebendig, voller Spannung, Ungeduld und Erwartung, die nicht nur historisches Interesse verdient, sondern deren Nachwirkungen bis in unsere Gegenwart reichen. Welche Nachwirkungen sind das denn?
Also ich weigere mich ja in gewisser Weise immer bei der Frage, ob wir etwas aus der Geschichte lernen können. Die Konstellationen haben sich heute grundlegend geändert, die Gesellschaft hat sich grundlegend geändert, auch die Begriffe, in denen wir sprechen. Niemand spricht heute mehr von der Ehre, es geht heute um die Würde des Menschen. Deutschland ist heute eingebunden in eine Europäische Union, es gibt eine Völkergemeinschaft, es gibt die Vereinten Nationen, aber das sind natürlich auch Erfahrungswerte und das sind Institutionen, die auf den Erfahrungen nicht nur des Ersten, sondern natürlich auch des Zweiten Weltkrieges gründen. Und das sind so Dinge, die wir auf jeden Fall dabei gelernt haben.
Wie ist das denn mit der Politik heute? Also wir gucken auf die Sozialdemokraten und stellen fest, die können sich auch irgendwie nicht einigen. Also die linke Fraktion.
Ja, das ist tatsächlich ja, also die Sozialdemokratie oder die Linke war ja damals gespalten. Es gab die Sozialdemokraten und es gab die Unabhängigen. Und wenn man heute die Parallele ziehen will, die politische Linke ist sich ja heute auch wieder nicht einig. Es gibt halt wieder die Sozialdemokraten, es gibt eine Linkspartei und die halten es beide für völlig unmöglich, dass sie eine Koalition miteinander machen könnten.
Also das ist, man kann schon den Eindruck haben, damals wie heute, die Angst vorm Regieren, die ist auch irgendwo vorhanden.
Ja, und die Lust an der Zersplitterung und vielleicht an der Rechthaberei und an den Manierismen, die untereinander dann herrschen, das ist dann größer, so dass eine SPD dann doch lieber mit einer CDU eine Koalition eingeht, als auch nur eine Koalition mit den Linken zu erwägen.
Ist es denn auch die Angst vor der Verantwortung? Also in Ihrem Buch liest man dann, wer neu regiert, soll für Frieden, Arbeit und Brot sorgen. Also Verantwortung, die man dann auch übernehmen muss?
Ja, die SPD übernimmt ja schon die Verantwortung in der Politik. Das kann man ihr ja nicht vorwerfen und sie setzt ja tatsächlich auch eine ganze Menge um. Aber dass man gemeinsam als eine große Linke eine Verantwortung übernimmt, das gibt's nicht. Und insofern kommen die Linken da auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht ihrer Verpflichtung, aber ihren Möglichkeiten nicht nach.
Am 11.11. um 11 Uhr
ist der Krieg vorbei.
Ist der Krieg vorbei?
Offiziell. Die Revolution geht dann ja noch weiter. Die Novemberrevolution geht dann ja fast anderthalb Jahre insgesamt.
Aber wie hört sie dann auf? Wo endet sie? Womit endet sie tatsächlich? Mit mehr Chaos oder mit einer doch Anfang einer Ordnung?
Also es zeichnet sich eine neue Ordnung ab. Die Monarchen mussten alle fliehen. Der Kaiser kam nicht mehr wieder nach Deutschland. Das Militär hatte zumindest für einige Tage eine wackelige Stellung. Es war jedenfalls nicht klar, welche Rolle das Militär im neuen Staat spielen würde, bis es dann ein berüchtigtes Telefonat zwischen Gröner und Ebert gegeben hat, von dem die Nachwelt erst viel später was erfahren hat. Und die Revolution endete dann leider nicht. Sie ging dann erst los, weil sich dann gesellschaftliche Kräfte formiert hatten, die Revolutionäre halt bekämpften. Das ist dann aber sozusagen schon außerhalb meines Buches. Ich habe mich in dem Buch ja tatsächlich auf den Ausbruch der Revolution am 28. Oktober konzentriert, bis im Grunde zum 12. November. Und es war auch relativ schwierig, da einen klaren Zeitraum zu finden und zu sagen, okay, hier mache ich jetzt Stopp. Aber ich denke, dass im Grunde mit dem 12., 13., 14. November dann noch eine weitere Geschichte, eine weitere Etappe beginnt.
Es ist eine Geschichte, die so nicht in den Schulbüchern steht. Ist es denn eine Empfehlung für die Politiker von heute, das mal zu lesen?
Ja, auf jeden Fall. Also das darf gerne jeder lesen.
Wie viel haben Sie gelesen dafür?
Ja, ich habe damals in Leipzig noch gelebt und ich hatte mal so spaßeshalber nachgezählt. Ich glaube, ich bin insgesamt 50, 60 Mal in die Unibibliothek und auch in die Deutsche Nationalbibliothek rein. Ich habe zudem noch unter anderem mit der Marineschule in Mürwik Kontakt gehabt, von denen ich Auszüge eines Tagebuches erhalten habe. Ich bin in Stadtbibliotheken rein, in Stadtmuseen auch rein und wurde dort fündig. Also insgesamt habe ich wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 400 Bücher durchgekramt, aber teilweise geht es da auch nur um einzelne Absätze oder um einzelne Seiten mal.
Ja, es geht hier in Ihrem Buch auch immer um einzelne Zitate. Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, Sie suchen das Unerwartete und lassen sich gern mal dahin treiben. Was war denn das Unerwartetste, was Sie gefunden haben?
Das Unerwartetste, also das ist im Grunde, dass man die Matrosen in unglaublich vielen Tagebüchern zumindest kurz erwähnt findet. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich die bei Thomas Mann beispielsweise finde, der ja in München gelebt hatte. München ist nun wirklich maximal weit von der Küste entfernt.
Er hat viel dazu geschrieben.
Er hat einiges dazu geschrieben, ja, und die Matrosen tauchen auch immer wieder auf, wobei die Matrosen bei Thomas Mann halt nicht aus Kiel und Wilhelmshaven gekommen sind, sondern es gab auch noch deutsche Matrosen, die an der Adria stationiert gewesen waren, zusammen mit den österreichischen Truppen und die als Österreich dann aufgegeben hatte, beziehungsweise mit den Feinden Frieden geschlossen hatte, wurden die zurück an die Küste, an die Nordseeküste beordert, sollten dann aber an der Isar bleiben und es waren dann 1000 Matrosen bei der Bayerischen Revolution dabei. Leider weiß man nicht viel Genaues, also man hat keine Namen oder weiß auch nicht genau, wobei die aktiv waren.
Und einer ist irgendwann auch mal kurz in Frankfurt.
Es sind einige in Frankfurt gewesen. Die kamen dann tatsächlich von der Küste, von Wilhelmshaven und Kiel in Sonderzügen angereist. Ich glaube, das waren insgesamt 200, 220, 250 Matrosen, die dabei waren, die auch einen Marinesicherheitsrat hier in Frankfurt gegründet haben.
Am Ende ist wenigstens keine Kriegsangst mehr da.
Genau, die wird dann später noch abgelöst durch eine Angst vor einem Bürgerkrieg, die immer latent da ist. Aber die Matrosen haben sich im Grunde durchgesetzt. Sie wurden nicht verfüttert, sie mussten nicht sterben.
Da taucht am Ende dann auch wieder ihr Lieblingsmatrose Richard Stumpf auf, der seinem Sohn eine gute Lebensempfehlung mitgibt.
Ja, Richard Stumpf deswegen schon Lieblingsmatrose, weil er dieses großartige Tagebuch hinterlassen hat und man einen Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt eines in diesem Falle konservativen Matrosen erhalten hat, der sich stark wandelt. Also der schreibt dann auch ganz begeistert, als er dann am 10. November war es, glaube ich, in Wilhelmshaven die Feiern der Revolution sieht, dass er sein eigenes Herz nicht mehr fassen kann, dass er nicht mehr begreift, was mit ihm passiert ist, innerhalb von 2 Tagen vom treuen Monarchisten zum Republikaner sich gewandelt hat und hat seinem Sohn dann später als Botschaft mitgegeben, dass es kein größeres Gut geben kann als den Frieden.
Der Krieg ist Inbegriff aller Laster.
Genau.
Dirk Liesemann, vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf in HR2 Kultur. Aufstand der Matrosen, Tagebuch einer Revolution. Ein wunderbares Buch, wie ich finde, liest sich wie ein Krimi. Und Schuld daran ist unter anderem auch Sting und Shaggy, denn die haben sie zum Schluss gehört, als sie dann im Ende des Schreibens lagen sozusagen.
Ich bin ein völlig unkritischer Fan von Sting und kaufe ihm alles ab von den ersten Werken von Roxanne bis heute zu Shaggy. Ich finde es immer wieder großartig, wie er sich weiterentwickelt. Und es gibt so einen bestimmten Punkt beim Schreiben, da kann ich dann tatsächlich sehr gut Musik hören und dann höre ich 2-3 Wochen lang am Stück Sting oder Musik von den Kapverden oder eben, ja, das Neue von Sting und Shaggy. Das war so das Letzte, was reinkam, als ich das Buch gerade abgeben musste.
Dirk Liesemann, vielen Dank. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
Right now the thing out to get real. 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 And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight.